Hallo Johanna.
Hallo Manuel.
Hast du einen Moment?
Einen mieses Moment?
Ioana Cotar ist 73 geboren in Rumänien. Ihre Familie floh 1977 nach Deutschland vor dem Ceausescu-Regime. In den 90er Jahren studierte sie Politikwissenschaft und Germanistik an der Universität Mannheim und sie hat dort einen Abschluss. Nach ihrem Studium war sie selbstständig tätig als Veranstaltungsmanager und Projektmanager. Sie war auch in der ganzen Zeit davor Mitglied in der CDU. Aber mit der Gründung der AfD 2013 ist sie dort eingetreten und 2017 wurde sie in den Bundestag gewählt. Seit 2022 ist sie aber fraktionslos nach ihrem Parteiaustritt von der AfD. Und damit herzlich willkommen, liebe Ioana.
Hallo, danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, um den politischen und weltanschaulichen Werdegang und die Veränderung der Überzeugung über die Jahre hinweg und natürlich um unser Parteiensystem und wie sich tatsächlich so die freiheitliche Bewegung in Deutschland im Bundestag ausdrückt oder ob es da wenig Hoffnung für uns freiheitlich denkende Menschen gibt. Und da würde ich tatsächlich gerne einmal damit anfangen, wie kam es dazu, dass du von der CDU zur AfD gewechselt bist? Und welche Ereignisse oder Überzeugungen haben dazu dann beigetragen, dass sich deine Vorstellungen verändert haben?
Also meine Vorstellungen haben sich eigentlich nicht verändert und meine Einstellungen, die Parteien um mich herum haben sich verändert in all der Zeit. Ich war als Studentin in der CDU, weil als Politikwissenschaftler quasi an der Uni oder als Studentin der Politikwissenschaft an der Uni war um mich herum alles links. Und dann habe ich mir gedacht, da muss man irgendwie dagegen gehen und dann bin ich in die CDU eingetreten. Das war halt noch die Kohl-CDU, es war eine ganz andere CDU, als sie heute ist. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht wirklich meinen politischen Überzeugungen entspricht. Zudem war es tatsächlich, wie man das heute so schön sagt, so ein alter weißer Männerverein, der einfach junge Studentinnen noch gar nicht ernst genommen hat. Das war damals einfach so. Und ich bin relativ früh wieder ausgetreten. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber es war eine gute Spanne zwischen meinem CDU-Austritt und dem AfD-Eintritt. Und ich habe nach meinem CDU-Austritt eine politische Heimat gesucht und nicht gefunden. Ich habe dann mal aus reiner Verzweiflung die FDP gewählt, weil ich mir gedacht habe, das könnte auch eine Lösung sein. Westerwelle damals ging ja auch alles in Richtung Freiheit. Ich höre die Rede von Herrn Westerwelle zum Thema Freiheit heute noch gerne, weil sowas hört man heutzutage in Deutschland leider nicht mehr. Und dann war ich ja so ein bisschen politisch heimatlos und habe 2011 an einer Gutenberg-Demo teilgenommen, aber nicht, weil ich für Gutenberg demonstrieren wollte, sondern weil ich dann gedacht habe, ich muss irgendwie meinen Frust Luft machen und habe mir eigene Flyer gedruckt gegen eine Politik, die uns nicht zuhört. Und der zentrale Satz in der Mitte des Flyers war, nichts ist alternativlos. Das war 2011. Und 2013 kam die Alternative für Deutschland. Und dann habe ich mir das durchgelesen, was Professor Lucke gesagt hat und bin am gleichen Tag eingetreten und habe dann die AfD in Hessen mit aufgebaut, weil da gab es hier noch gar keine Parteistrukturen und war dann 10 Jahre Mitglied in der Partei. Wie gesagt, meine Positionen haben sich, seit ich Studentin bin, vielleicht ein bisschen geändert. Wenn man ein bisschen jünger ist, dann ist man ein bisschen anders drauf. Aber so die Grundeinstellung zum Thema, was wirklich zählt und zum Nicht-Links-Sein, das hat sich definitiv nicht geändert. Aber die CDU ist halt von einer rechten Partei, die sie damals war, zu einer linken Partei wandert und dann blieb für mich dann eigentlich nur noch die AfD übrig und das war lange Zeit auch eine gute Entscheidung.
Welche politischen Theorien wurden denn damals im Studium besprochen oder durchgenommen?
Also das Politikstudium hat wenig zu tun gehabt mit der echten Politik, die ich jetzt mache. Ich bin zwar eine der wenigen, die das studiert hat, was der Bundestag macht, aber das war reine Theorie. Das hatte mit aktueller Politik gar nichts zu tun. Wir haben über irgendwelche Politiksysteme in England gesprochen und über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und über alles Mögliche, aber nicht wirklich über das, was in dieser jetzt eigentlich zählen würde, wenn man tatsächlich Politik macht. Ich weiß, ich habe einmal eine Klausur, oder ich kenne Klausur, eine Semesterarbeit geschrieben, in der es um die sowjetisch besetzte Zone ging, um die Internierungslager in der sowjetisch besetzten Zone. Und dann habe ich eine 4 bekommen auf diese Arbeit, die ich abgegeben habe. Und dann bin ich zum Professor, weil das war ungewöhnlich für mich. Dann hat er mir klargemacht, dass ich ja die deutsche Schuld nicht beachtet habe und dass die Deutschen implizit das verdient haben, was sie in der sowjetisch besetzten Zone bekommen haben. Und ich hätte die Chance, die Arbeit nochmal umzuschreiben und dann würde ich eine bessere Note bekommen und dann habe ich einfach darauf verzichtet. Das ist so das, was mir von meinem Politikstudium noch übrig geblieben ist. Ansonsten war ich ziemlich froh, dass ich dann draußen war und meine Magisterarbeit habe ich tatsächlich über die Idee des europäischen Verfassungsgedankens geschrieben. Von daher war der Weg zur AfD auch nicht weit.
Es war jetzt aber kein Wirtschaftsstudium. Ich fand damals bei der Gründung der AfD, fand ich das ganz spannend. Der Professor Lucke ist ja Ökonom und Deutschland hat ja eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Ökonomen in hohen Ämtern gehabt, sollte man meinen mit Erhard. Woher kommt deine ökonomische Überzeugung oder Grundbildung?
Die kommt, glaube ich, eher privat oder von den privaten Erfahrungen. Wenn man in Rumänien geboren ist unter dem Ceausescu-Regime und die Eltern verfolgt waren, mein Vater saß 6 Jahre in politischer Haft wegen Volksverhetzung. Er hat es gewagt, die Regierung zu kritisieren. Und als er das Gefängnis verlassen hat, hat er noch 38 Kilo gewogen. Und man durfte, also unsere gesamte Wohnung war verwanzt. Meine Eltern hatten sogar eine Wanze unter dem Ehebett. Man konnte also gar nicht freisprechen. Meine Mutter ist regelmäßig zu Verhören abgehört worden. Und das ist das, was einen so geprägt hat, wenn die Eltern einem das erzählen und die Oma und Opa erzählen, wie es war, als die Kommunisten übernommen haben, dass man sich dann automatisch interessiert dafür, was kann man dagegen setzen, was ist wichtig, was ist, wie wichtig ist die Freiheit und wie wichtig ist dann aber auch die Wirtschaft. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und dann habe ich mir das irgendwie selber. Ja, ich war selber daran interessiert, schon immer ein politischer, wirtschaftlicher Mensch. Und ja, Professor Lucke hatte gute Ansätze. Und wir hatten am Anfang in der AfD 27 Professoren auf dem ersten Flyer. Ich erinnere mich noch dran. Und dann hieß es, jetzt könnt ihr nicht machen, kein Mensch mehr die Professorenpartei. Aber da ging es tatsächlich um das Thema Euro, es ging um Thema Europa, es ging um das Thema Geldpolitik. Dass das Geldsystem kaputt ist und wir uns mit dem Geldsystem beschäftigen müssen. Und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert hat.
Das ist auch etwas, was ich im lauter politischen Tagesgeschäft, da ist ja mal von einem Thema zum nächsten und man tritt nicht mal zurück. Und da ist ja auch wieder beim Thema Euro, Geldsystem, Maastricht-Vertrag, Vertragsbruch, das sind ja eigentlich so, ja, also diese Rechtssicherheit oder das Thema Rechtsbruch, die langfristigen Konsequenzen davon, die werden halt nicht bedacht. Also das ist ja auch irgendwas, was hier furchtbar ist, weil die Leute, scheint mir auf linker Seite, die sehen, okay, wir müssen jetzt die Griechen jetzt zum Beispiel retten. Das war ja ein riesiges Thema damals. Und sehen nicht da, okay, eigentlich tötet man damit den Euro, langfristig betrachtet. Für die nächsten paar Jahre wird es noch gut gehen. Und ja, aus freiheitlicher Perspektive ist es auch super wichtig. Gibt es da andere Themen in der Richtung, diese langfristige Aspekt der Politik nicht missachten?
Ich glaube, die Politik denkt generell nicht mehr langfristig. Das war früher mal so, dass man langfristig gedacht hat, wie es heißt, wir pflanzen ein Bäumchen, wir sehen dann nicht mal den ganzen Baum, weil wir vorher sterben, aber wir haben den Baum gepflanzt. Das ist heutzutage nicht mehr. Man guckt nach den nächsten Wahlen, die gewonnen werden müssen und dementsprechend passt man sich an und Reformen, die man angehen müsste, die wahrscheinlich Schweinestunden kosten, wie das damals Schröder gemacht hat mit der Agenda 20. Das passiert nicht mehr in Deutschland. Also da wird überhaupt gar nicht mehr vorausschauend Politik gemacht. Wir sehen es jetzt auch in der Wirtschaftspolitik, die wir jetzt haben. Alle sind in heller Aufregung, wenn wir nicht innerhalb der nächsten 2-3 Jahre das Klima retten, dann geht die Welt unter. Und wir ruinieren komplett die Grundlage, was Deutschland eigentlich mal groß gemacht hat, die komplette Wirtschaft. Ohne an die Folgen für die Zukunft zu denken. Und gut, ich bin froh, dass die Deutschen langsam erkennen, dass es so nie weitergehen kann. Aber wenn wir das nicht bald stoppen und wenn wir 25 nicht eine komplett andere Regierung bekommen, dann haben wir ein ganz massives Problem in Deutschland.
War das zu Kohl-Zeiten in der CDU anders? Also hat man da noch langfristiger geplant oder war da auch die Geldpolitik ein Thema oder die Wirtschaftspolitik mehr? Wie ist das im Vergleich so zur heutigen Zeit?
Also ich hatte schon das Gefühl, dass man eher langfristig geplant hat und mehr Verantwortung übernommen hat, als die Politiker das jetzt machen. Da war es ja auch gang und gäbe, dass man zu der Zeit noch zurückgetreten ist, weil man als Politiker Fehler gemacht hat. Das passiert ja auch heutzutage nicht mehr. Also ich erwarte eigentlich in den nächsten Stunden einen Rücktritt von der Claudia Roth, nach dem, was auf der Berlinale passiert ist. Wir können alle davon ausgehen, das wird nicht passieren, dass die Frau zurücktritt. Das war in den Kohljahren war das noch, man hat noch sowas wie Anstand und Ehre gehabt. Und man hat auch noch einen Kohl gehabt, der sich selbst gewehrt hat, wenn da Eier geflogen sind und nicht weinerlich wie der Habeck da irgendwelche Podcasts gemacht hat und Mimimi gesagt hat. Das war eine andere Zeit damals, das war einfach so. Und ich habe das Gefühl damals, man kann zu Kohl gespaltener Meinung sein. Ich denke, er hat zum Schluss auch Fehler gemacht, gerade was die Wiedervereinigung angeht. Aber ich habe das Gefühl, das waren damals andere Politiker, als sie damals waren, von anderer Statur, als sie damals waren. Und damit meine ich nicht nur die körperliche Fülle.
Ironischerweise würde ich sagen, dass zumindest der Protestflügel, der Wähler, die die AfD wählen, so einen gewissen Aspekt der langfristigen Sicht hat das ja auch. Also im Sinne von, okay, wir denken jetzt nicht... Als Protestwähler hat man ja nicht unbedingt die Aussicht jetzt in der aktuellen Konstellation, dass die AfD irgendein politisches Mandat bekommt. Okay, warum wählt man die dann? Das kann ja nur sein, okay, man will irgendwie langfristig die Delegitimierung ein Stück weit der anderen Partei. Das ist einfach nur, so kann das nicht weitergehen. Und dieser Protestflügel, ich weiß nicht, ist das, siehst du das auch so? Oder wie siehst du die Wählerschaft der AfD? Was deren Motivation ist.
Ja, also es gibt einen ganz, ganz großen Prozentsatz von Protestwählern bei der AfD, die es einfach den Altparteien zeigen wollen. Die sagen, so geht's nicht weiter und wir sehen keine andere Opposition und der CDU traut man es aufgrund der Vergangenheit nicht zu. Ich glaube, wenn Stittig Merz in einer der ersten oder in der ersten Bundestagsrede im Plenum am Pult sich entschuldigt hätte für die letzten Jahre, gesagt hätte, die CDU hat massive Fehler gemacht und mit mir ändert sich das jetzt, dann wäre, glaube ich, die Glaubwürdigkeit für die CDU wieder da. Dass man sagt, man traut ihr zu, das tatsächlich zu ändern. Stattdessen kommen Linnemann um die Ecke und sagt, wir machen mit der Merkel Wahlkampf und sie wird mit irgendwelchen Medaillen überhäuft und man nimmt es ihr nicht ab. Im März, der spricht dann die richtigen Themen an, dann schweigen die Wähler auf, die ihn im Leben nie wählen würden. Und die Medien, die machen da einen Skandal draus. Und anstatt zu sagen, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, macht er eine Rolle rückwärts. Auch das ist nicht glaubwürdig. Und dann bleibt eine Partei übrig, die noch nie bewiesen hat, ob sie es kann oder nicht und Wort hält oder nicht. Und das ist die AfD, mit der man sagen kann, liebe Leute, so nicht. Auf der anderen Seite hat die AfD meiner Meinung nach eine Kernwählerschaft von 19% auf alle Fälle, die man schwierig jetzt zu den anderen Parteien noch wieder rüberziehen kann. Das ist dann wirklich eine gefestigte Wählerschaft über die 10 Jahre, die es die AfD jetzt gibt.
Wie kommen wir da aus der kurzfristigen Sicht dann aus? Ich meine, bei der FDP hat man das ja genauso. Die hätte Glaubwürdigkeit bekommen können, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt bei Heizungsdebakel oder bei der Atomenergie den Ausstieg da. Also da könnte man ja noch was anführen, aber Glaubwürdigkeit hätte sie ja schon mit der Auflösung der Koalition.
Oder der gesamten Partei.
Ja gut, das ist dann, die Glaubwürdigkeit hätte man noch irgendwo dran kleben können. Okay, es wäre dann lose im Raum. Aber gut, egal. Aber was kann da passieren? Was ist denn die langfristige Aussicht, um aus diesen Kurzsichtigkeit, um da rauszukommen?
Das ist schwierig zu beantworten, wie man das hinbekommt. Die Parteien müssten halt wirklich anfangen, an den Problemen zu arbeiten, die wir haben, und sie nicht wegdiskutieren. Und gerade die Ampel müsste das machen. Im Prinzip sagen die Bürger den Politikern, was sie haben wollen und was sie nicht haben wollen. Und sie sagen das sehr, sehr laut und sie sagen das sehr, sehr deutlich. Und das kann man so machen wie die Ampel und das Ganze ignorieren und sich dann wundern, dass man jetzt bei den Ostländern quasi als Ampel verschwinden wird aus dem Parlament, wenn das so weitergeht. Oder man kann sagen, nee, wir gehen die Probleme jetzt tatsächlich an. Sei es das Thema Wirtschaft, Klima, sei es das Thema Migration, Kriminalität, Sicherheit. Das sind alles Themen, die liegen auf der Hand, dass man dagegen angehen müsste, ohne jetzt das Ganze zu überziehen, ohne irgendwie in irgendwelche radikalen Parolen zu verfallen, aber man kann auf ganz normalen politischen Wege diese Probleme angehen. Und dann wird sich das, glaube ich, auch relativ schnell wieder geben, dieser Protest, weil das hat man ja in der Vergangenheit auch immer gesehen. Die Deutschen sind erstens leidensfähig und zweitens vergessen sie sehr schnell. Das ist, glaube ich, nicht nur deutschspezifisch, sondern generell vergessen die Menschen sehr schnell, was eine Regierung früher gemacht hat. Und ich glaube, wenn die Politik sich um die Probleme kümmert, dann kriegen wir das auch wieder hin. Und wirklich Anstand und Vernunft wieder lernt. Und wenn sie Fehler macht, und in dieser Regierung sind so viele Fehler passiert, dass man dann auch mal den Hut nimmt und sagt, gut, ich gehe. Und da sollte jemand nachkommen, der es besser kann. Und tatsächlich bei der FDP sehe ich genauso. Ich habe nach dem Heizungsgesetz mit einem Staatssekretär gesprochen, den ich sehr gut kenne, vorne an der Regierungsbank, gesagt, was macht ihr denn? Wenn ihr so weitermacht, dann fliegt ihr aus dem Parlament. Ja, nee, Johanna, du siehst das falsch. Ich glaube nicht, dass ich das falsch gesehen habe, wenn ich mir jetzt die Umfrageergebnisse angucke. Aber die FDP ist bei mir sowieso, also die ist für mich so das Schlimmste, was wir im Bundestag sitzen haben. Weil die Grünen sind zwar diejenigen, die alles falsch machen, was man falsch machen kann, aber die FDP ist diejenige Partei, die alles verraten hat, wofür sie einstand. Also wirklich jeder einzelne Freiheitsversprechen, was sie gemacht hat. Und ich habe sie ja 4 Jahre vorher in der Opposition erlebt. Ich erkenne die nicht wieder. Und ich weiß nicht, wie ein Mensch sich so verkaufen kann und das Gegenteil dessen erzählen kann am Rednerpult im Bundestag, was er vor 2 Jahren erzählt hat. Ich kann es nicht, die FDP kann es anscheinend, und dann fliegt sie hoffentlich verdient aus allen Parlamenten und kommt nie wieder.
Genau, das hoffe ich natürlich auch. Vor allem, nachdem ich Parteimitglied bei der FDP war, ist das natürlich eine Hoffnung von mir, weil sie es nicht besser verdient haben. Sind ja auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Und die hatten ja 2017 die Regierungsbeteiligung des Jamaika-Bündnis abgelehnt aus Überzeugung im Prinzip, weil sie ja gesagt haben, dass sie ihre Position nicht vertreten bekommen. Und in der Ampelregierung machen sie gefühlt progressivere Politik, also aber im negativen Sinne, jetzt nicht im fortschrittlichen Sinne, wie der Begriff eigentlich gemeint ist, sondern im linken Sinne, als die Grünen, und überholen nochmal alle links. Das ist absolut irre, was die FDP da macht. Und gerade auch der Frank Schäffler ist da auch, glaube ich, nicht mehr der beste Ansprechpartner für, oder gibt es da bei der FDP noch einen Flügel, der da aktiv freiheitliche Werte vertritt?
Ich sehe keinen Flügel mehr. Also überhaupt nicht mehr. Der Schäffler, der ist mir in guter Erinnerung gewesen als Euro-Rebell. Mittlerweile ist er völlig angepasst, und nachdem er mich auf Twitter blockiert hat, bekomme ich ja nicht mehr so viel mit, was er außerhalb des Bundestages von sich gibt. Aber freiheitlich denkende Menschen blockieren einander, glaube ich, nicht auf Twitter, solange da keine Beleidigungen oder sonst was gefallen sind. Falls ist es definitiv nicht.
Hat Frank Schäffler da Kontakt, Schuld, oder?
Ich weiß, auf Twitter nicht unbedingt, aber wahrscheinlich, weil er hat ja auch eine Konferenz in Innsbruck, die Bitcoin-Konferenz, abgesagt, weil ich eingeladen worden bin. Dass man definitiv Kontakt tut. Oder er hatte Angst, weil ich die besseren Argumente hatte, weil jemand, der für den digitalen Euro spricht, der kann nur verlieren.
Ich habe ja auch die Hoffnung, dass dieses Thema, was das Sparen angeht, ein bisschen mehr Prominenz oder mit einem Mentalitätswechsel, ein Aufwecken bei Menschen stattfindet, dass sie anfangen, okay, man hat Bitcoin als Sparvehikel, und Konsum ist irgendwie, glaube ich, etwas, für meinen Geschmack zu hoch oder zu sehr wird dem nachgegangen. Und insofern hoffe ich, dass das Sparen auch für Deutsche ein interessanteres Thema wird, auch im Rahmen von Bitcoin.
Ja, wir waren ja eigentlich mal die Nation, die am meisten gespart hat, ne, die Leute. Das ist, unsere Regierung hat das Sparen verlernt. Das ist das Problem. Ja, dass wir sagen, wir drucken halt hier immer mehr Geld, um unsere politischen Ziele zu verfolgen, anstatt zu gucken, wie viel Geld steht uns zur Verfügung und wie viel Geld können wir ausgeben.
Da muss ich jetzt gerade dieses Thema Sparen. Eine Steuererhöhung wird als Sparen im heutigen Jargon ausgelegt, hab ich vor kurzem feststellen müssen. Diese Begrifflichkeiten, wie die so verzerrt werden, das ist auch eine furchtbare Entwicklung da in der Richtung. Glaubst du, der Habeck meint das ernst, wenn er weiß, was er da macht von der Sprachgebrauch her, oder oder was läuft bei dem im Kopf ab? Kannst du das versuchen abzuschätzen?
Also ich glaube nicht, dass diese Worterfindung und auch Sondervermögen, das Schulden jetzt Sondervermögen heißen, dass das auf dem Mist von einem Herrn Habeck gewachsen ist. Also jemand, der nicht weiß, was eine Pendlerpauschale ist, wofür die BaFin da ist, was Insolvenzen angeht, ich glaube nicht, dass der so helle ist, auf solche Wertschöpfungen zu kommen. Ansonsten bin ich immer hin und her gerissen. Also bei vielen Kollegen, ich bin jetzt einfach so offen, weil ich muss ja nicht mal in den Bundestag. Niemand hat ja mich zu Hause. Und bei vielen Kollegen habe ich das Gefühl, die wissen es wirklich nicht. Die sind so doof. Das ist einfach so. Die beschäftigen sich auch nicht mit dem großen Ganzen, sondern die sind auf ihren kleinen Fachpolitik konzentriert und ansonsten stimmen sie dem zu, was da vorne beschlossen wird. Und hinten die Strategen ist natürlich klar, warum soll man Schulden sagen, wenn man Sondervermögen sagen kann? Wir sagen ja auch gute Kita-Gesetz und all diese Formulierungen, damit das gut bei der Bevölkerung ankommt. Und das hat ja eine lange Zeit funktioniert. Das ist aber mit Sicherheit sowas nicht auf dem Mist von den Protagonisten, die wir aus dem Bundestag kennen, gewachsen, sondern von den Leuten im Hintergrund.
Aber es funktioniert auch. Das habe ich mit Bestürzen feststellen müssen, dass sogar Markus Krall die Begrifflichkeiten da übernommen hat. Also gerade als es um die Abschaffung der Steuerfreiheit für Diesel, für den Agrardiesel ging, dass er da dass er das nicht als Steuererhöhung aufgefasst hat in seinem Kopf, sondern das fand ich bestürzend fast schon. Also sieht man, wie effektiv das auch ist. Da muss man ja eigentlich richtig hinterher sein, um da nicht drauf reinzufallen.
Ja, definitiv. Also das ist schon geschickt gemacht. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so lange so ruhig geblieben, wie es in Deutschland jetzt ist. Und ich habe mit Freude festgestellt, dass sich das jetzt ändert und dass die Bauern auf die Straße gehen und dass jetzt einfach mal, dass wirklich die Bürger auf die Straße gehen und sagen, es reicht. Und wir lassen es jetzt nicht mehr vergackeiern, egal was er da macht.
Ja, es sind aber immer noch vielleicht ein Viertel der Bevölkerung. Also ich glaube, das ist noch nicht genug, um Politikwechsel innerhalb des Systems herbeizuführen. Irgendwie habe ich da noch die Bedenken, dass die meisten ja doch hinter der Politik stehen, beziehungsweise sie einfach widerstandslos ertragen. Die Befürchtung habe ich leider in Deutschland ein bisschen.
Gebe ich dir recht, die Deutschen sind auch nicht so ein Volk, das großartig demonstriert. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass wir den Rasen nicht betreten und ganz brav sind. Deswegen hat es mich schon erstaunt, dass die Bauern tatsächlich diese Proteste auf die Beine gestellt haben, die teilweise immer noch machen. Und jetzt die Grünen, CETA und Mordio schreien, weil plötzlich auch bei ihren Veranstaltungen gegen Demonstranten auftauchen und sie mal richtig Gegenwind bekommen. Ich finde, es gibt Grenzen zu dessen, was man machen sollte als Demonstrant, aber ich finde diese Doppelmoral von den Parteien und von den Medien, die jetzt alle aufschreien, dass das doch nicht geht, was so eine grüne Veranstaltung stört. Ich war 10 Jahre lang in der AfD. Ich habe keine Veranstaltung ohne Polizeischutz machen können. Und dazu haben die anderen Politiker aufgerufen, dass man uns stört. Und jetzt ist es natürlich ein Drama, wenn es mal die Grünen trifft. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen hoffnungsvoll, dass es tatsächlich mittlerweile Leute gibt, die das doch machen, auf die Straße zu gehen. Dass wir die Corona-Demonstration gesehen haben und die war groß in Berlin. Und dass immer mehr Leute immer weniger glauben von dem, was ihnen vorgesetzt wird. Das war früher anders. Also ich glaube, so ein Aiwanger-Skandal vor ein paar Jahren hätte ihnen die politische Karriere gekostet. Jetzt hatte sie ein paar Prozentpunkte mehr bei den Wahlen eingebracht. Die Leute glauben das nicht mehr einfach, was ihnen die Medien vorsetzen, die Politik vorsetzen. Natürlich ist es noch zu wenig.
Ja.
Ob sie jemals die Mehrheit erreichen, sei mal dahingestellt. Aber es ist schon ein gewaltiger Fortschritt zu dem, wo wir mal waren.
Der Druck ist auch wichtig. Ich habe gesehen, Ramelow ist der in Osten, der Landespräsident.
Ja, Thüringen.
Genau, der hat ja vor kurzem in einem Interview anerkannt, dass es seine Abwahl wohl auch damit zusammenhängt, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt, die auch mit seinen Entscheidungen in den Corona-Zeiten zu tun hat. Insofern, der Druck hat auch in der Hinsicht, zumindest wird das ja das Tag jetzt, glaube ich, anerkannt. Zumindest ist das Ausdruck davon gewesen. Ja, insofern glaube ich schon, dass man könnte hoffen, dass da ein bisschen langsam da der Änderung auch im Verhalten der etablierten Parteien stattfindet.
Ja, Vor allen Dingen, wenn man jetzt alle in die rechte Schublade schiebt. Also ich wusste nicht, dass die Bauern in Deutschland mittlerweile auch rechtsextrem sind.
Ja, genau.
Je mehr das passiert, desto mehr Leute gehen nach Hause und denken, jetzt gut, jetzt bin ich rechts, jetzt kann ich auch rechts wählen. Ja, das ist, ist halt, sie erreichen das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollen mit diesem Schubladendenken und mit diesen Verurteilen. Und auch die Medien machen ja da fleißig mit. Aber ich denke, all das, was passiert ist, gerade auch in der Corona-Zeit, das hat diejenigen, die sich damals zusammengeschlossen haben, schon ein bisschen stärker gemacht. Und sollten die das noch einmal versuchen, glaube ich, werden sie auf sehr viel heftigeren Widerstand stoßen, weil diese Netzwerke jetzt schon existieren, die sich damals gewehrt haben und die jetzt immer noch in Kontakt sind. Und so schrecklich, wie ich die Corona-Zeit fand, desto, also ich möchte ihn soweit nicht mehr missen, weil ich Kontakte geknüpft habe, auch ins linke Lager, die ich früher nie hatte, weil uns nichts verbunden hat, wir uns niemals im normalen Leben über den Weg gelaufen wären, aber dann ist man bei irgendeiner illegalen Corona-Party als AfD, MdB und gegenüber sitzt der Gründer der Antifa-Gruppe, ich weiß nicht was, in Berlin. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, dass man sich normal austauschen konnte. Und auch heutzutage gehe ich noch mit einigen ehemaligen linken Abgeordneten ab und zu essen. Wir wissen, dass uns Welten trennen, aber wir wissen, dass uns gewisse Punkte auch vereinen. Ja, gerade in der Zeit der Corona-Zeit mit den Grundrechten, mit den Freiheitsrechten, der Meinungsfreiheit. Das ist etwas, ich glaube, das haben sich die Politiker nicht vorgestellt, dass das ein Resultat des Ganzen sein könnte.
Das finde ich tatsächlich wirklich schön, dass man da auch parteiübergreifend dann miteinander spricht, weil es nun mal ja oft so ist, dass egal was die AfD vorschlägt, die anderen halt eben aus Prinzip dagegen sind, selbst wenn der Vorschlag vielleicht auch eine FDP oder auch eine CDU ansprechen könnte. Weil nur weil es die AfD vorschlägt, sind dann alle tatsächlich ja dagegen. Na, finde ich sehr, sehr schade. Ich würde gerne nochmal fragen, welche Beweggründe du hattest, um aus der AfD auszutreten. Also wie ist es dazu gekommen und wie geht es für dich politisch da jetzt eigentlich weiter?
Also es war für mich ein langer Prozess. Ich habe lange Zeit gekämpft gegen das Abrutschen der AfD ins Radikale, dass die radikalen Kräfte immer mehr übernommen haben. Ist mir eine Zeit lang gut gelungen und ich habe dann nach und nach meine Mitstreiter verloren. Ich rede jetzt nicht nur von den wirklich Rechtsradikalen, die es in der AfD gibt. Und die gibt es klar. Das habe ich auch gemerkt. Ich war lange Zeit die Vorzeigemigrantin. Guck mal, wir haben doch eine Rumänin in den Bundestag gewählt. Wir können doch gar nicht rassistisch sein. Dann habe ich die Klappe aufgemacht und habe gesagt, Leute, die Antisemiten und diese Irren müssen wir aus der Partei schmeißen. Und dann war es plötzlich, ja, die rumänische Wanderhexe möchten wir aber bitte nicht mehr im Bundestag sehen.
Also echt? Das hatte
ich, ja. Das ist alles erlebt in der AfD. Aber das ist nie die Mehrheit in der Partei gewesen. Es waren immer die Vernünftigen in der Mehrheit. Wenn die sich wirklich gemeinsam gewehrt hätten, hätte man die Partei wirklich auf einen ordentlichen Kurs halten können. Und dann stünde die jetzt bundesweit bei 30-40%. Ganz sicher. Ja, wenn man da wirklich mal aufgeräumt hätte. Das war so das eine. Und das andere war, dass sich die Partei wirtschaftlich gewandelt hat. Von der Partei, die gesagt hat, wir brauchen einen schlanken Staat mit vier Kernaufgaben und da war das Soziale nicht genannt, dass das Sozialwesen kein Part der Kernaufgaben des Staates ist, zu einer Fraktion, die sich für den Mindestlohn einsetzt und Auflagen, noch zusätzliche Auflagen für den Mindestlohn und festgestellt hat, mit sozialen Versprechen im Osten kann man Wahlen gewinnen.
Ja,
und das ist auch so, was ich gesagt habe. Ja, sozialpatriotischer Kurs der AfD, und das ist nun gar nicht meins, wirtschaftlich gesehen. Und auf der anderen Seite, außenpolitisch gesehen, war es plötzlich, der Putin ist eigentlich ein guter Mann, weil aus den USA kommt ja das ganze Vocal, also müssen wir uns mit den verbrüdern, die gegen diesen Irrsinn aus Amerika vorgehen. Und das ist dann nicht nur Putin, das sind dann die Chinesen. Oder Mike Starr, der dann erzählt, auch die chinesische Mauer im Internet, also die große Zensurmauer, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir ja auch gleich mit dem Iran zusammen was machen, weil das Mullah-Regime sollte man jetzt nicht mehr Mullah-Regime nennen, denn das wäre ja irgendwie diskriminierend. Und die Frauen im Iran, die da sterben, weil sie sich gegen die Kopftücher wehren, hat der Gauland auch gesagt, sind illegal in der Fraktionssitzung. Und das kam dann zusammen mit den korrupten Netzwerken, die wir in der AfD hatten, mit Geld, was von außen reingekommen ist, war bei mir dann wie eine Schmerzgrenze erreicht, wo ich mir gesagt habe, das ist nicht mehr die freiheitliche Partei, in die ich eingetreten bin. Und das wissen eigentlich auch viele andere, aber bei mir war dann so eine Schmerzgrenze, dass ich gesagt habe, ich bin raus. ich bin raus und dann gucke ich einfach mal. Es ist einfach zu sagen, ich bleibe drin, ich habe einen sicheren Platz, ich hätte den auch weiter gehabt und nehme die Mandate einfach, wie sie kommen und habe dann nachher später meine gute Rente. Aber man muss ja das alles noch vor sich selbst rechtfertigen. Und das konnte ich nicht mehr. Und irgendwann war es dann aus und dann bin ich nur ich ausgetreten, mein gesamtes Büro ist zeitgleich ausgetreten aus der Partei.
Und damit haben wir eine riesige, wie sagt man, die ganzen liberalen Kräfte scheinen mir ein wenig losgelöst zu sein vom politischen Spektrum und ja, suchen entweder eine neue Heimat oder sie haben sich mehr oder weniger damit abgefunden, dass sie das Einzige, was ihr übrig bleibt, ist die Delegitimierung. Also Schlimmeres verhindern dadurch, dass man ja in den Medien sich breit macht, in den freien Medien. Das ist das Einzige, was ich gerade sehe. Gibt es da irgendwas anderes, was man noch machen kann als freiheitlich denkender Mensch?
Nicht wirklich im Moment. Also das, was ich versucht habe, war über das letzte Jahr tatsächlich die Kräfte zu bündeln, um zu gucken, ob wir was Neues auf die Beine stellen können, aber nicht eine Partei nach altem Muster, sondern eine Partei, die sagt, wir gehen in den Bundestag und du musst eine Partei haben, um in den Bundestagwahl anzutreten. Das ist nicht wie im Europaparlament, dass du einfach eine Liste machen kannst. Da habe ich gedacht, okay, dann gründet man eine Partei. Man macht aber einfach eine Liste, indem man die Leute aufnimmt, die gut sind in ihren Fächern, ohne dass sie in die Partei eintreten müssen. Ohne dass sie den Druck von der Partei haben, ohne dass sie den Fraktionsstand von der Partei haben. Du bist gut in die Wirtschaft, man packt dich in den Wirtschaftsausschuss. Ja? Du hast Ahnung von Auswärtigen, wir packen dich ins Auswärtige und so weiter und so fort. Ich habe aber auch immer gesagt, das A und O, dass das funktioniert. Und ich habe mit sehr vielen kleinen Parteien gesprochen, mit sehr vielen Menschen, die nicht aktiv sind, aktiv werden wollten, ist, das eigene Ego muss hinten anstehen. Die Sache ist ich habe das Ego des einen oder anderen Mannes unterschätzt, sagen wir es mal so.
Ja.
Das ist gekommen, als ich mir das gedacht habe.
Kenne ich auch aus meiner Parteizeit, ja. Das ist so.
Ich werfe mal als Idee in den Raum, das, was bei den Libertären ein Teil der Grundsätze ist, dass sie eben keine Finanzierung vom Staat annehmen, weder in Form von Mandats, Entgelte oder Pensionen oder dergleichen, noch in Form von Parteifinanzierung. Also, dass man halt wirklich der Parteibasis gegenüber verantwortlich ist, also von denen bezahlt wird. Das ist eine Idee. Ob es funktioniert, ist natürlich eine völlig andere Sache. Aber ich weiß nicht, gibt es da andere Sachen, wie man das besser gestalten könnte, dass diese Posten und Pensionen vielleicht nicht so die Korruption verursachen?
Also der Parteibasis verantwortlich sein, das ist ja das, was wir in der AfD haben. Die Altparteien sind ihren Vorständen gegenüber verantwortlich. Das heißt, wenn du da wieder auf die Liste möchtest, dann musst du dich da einschleimen, musst dich brav verhalten im Bundestag, musst brav so abstimmen, wie die Chefs dir das vorgeben. Bei der AfD ist es anders, dann musst du dich bei der Basis einschleimen. Und je nachdem, in welche Richtung die Basis tickt, und die ist in letzter Zeit bei der AfD wesentlich radikaler geworden, das merkt man an den Reden auf den Parteitagen, wenn man gewählt werden möchte, haut man dementsprechend die Reden raus. Das, auch da kommt man in der Abhängigkeit, je nachdem, welcher Flügel dominiert denn jetzt eine Partei. Ne? Dann kriegst du irgendwann mal kein Geld mehr für den Job, den du machst. Ist auch schwierig. Ich bin dabei, dass man da ganz grundlegend was ändern muss. Für mich ist es klar, dass man sagt, wir brauchen eine Amtszeitbegrenzung, eine Mandatsbegrenzung im Bundestag. Du bist 2 Legislaturperioden im Bundestag als Abgeordneter, da bist du raus, wenn du über die Liste gewählt wirst. Anders vielleicht, wenn du als Direktkandidat gewählt wirst. Genau das Gleiche für die Regierung. Ich würde auch an das Geld rein. Ich würde es so machen, dass ich gucke, was hast denn du verdient, bevor du in den Bundestag gekommen bist. Und dann packen wir 10-15% drauf, weil wenn du deinen Job im Bundestag ernst nimmst, dann ist es ein Knochenjob.
Ja.
Du kannst aber auch gar nichts tun im Bundestag, dann kriegst du 10.000 Euro fürs Nichtstun. Aber wer nicht vorher gearbeitet hat, wie viele Linke, Grüne, SPDler, die jetzt im Bundestag hocken, die haben dann noch nichts davon, wenn sie in den Bundestag gewählt werden, weil da ist nicht mehr viel, was sie verdienen können. Diese ganzen Glücksritter, die ohne Bildungsabschluss, ohne irgendetwas sein im Bundestag gerutscht sind, die würden auch nicht mehr reinkommen. Ich würde sowas machen wie eine verpflichtende berufliche Erfahrung, bevor du eine Chance hast auf ein Bundestagsmandat. 5 Jahre musst du Steuern gezahlt haben, bevor du den Steuerzahler erzählen möchtest, wie viel Geld du ihnen abnehmen möchtest. Also es gibt eine ganze Menge zentrale Dinge, die man angehen müsste, die sich ändern müssen, dass das System sich ändert. Die Parteifinanzierung hast du erwähnt, die muss stoppen. Die Stiftungsfinanzierung muss stoppen. Ich kann mich daran erinnern, als wir 2017 eingezogen sind, da hat die SPD so ein schlechtes Ergebnis eingefahren, dass sie ja kurz vor der Pleite stand. Und dann haben wir das Parteienfinanzierungsgesetz angepasst, verfassungswidrigerweise. Dann wurde das wieder kassiert nach ein paar Jahren. Und dann hieß es ja, aber gut, jetzt müssen die Parteien Millionen an den Staat zurückbezahlen. Und zwar nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen haben ja von dieser Veränderung profitiert. Und jetzt haben wir letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet, verfassungskonform, weil mit allen Parteien gesprochen worden ist. Auch mit der AfD, mit allen ganz kleinen Parteien, die es so in Deutschland gibt. Und man hat sich darauf geeinigt, ein neues Gesetz zu machen, damit keine einzige Partei Geld zurückbezahlen muss. Und da merkt man schon, es sind nicht nur die Großen, es sind auch die Kleinen. Da hat man die Kohle schon mal bekommen vom Staat und Steuerzahler. Ich werde einen Teufel tun und die wieder zurückgehen. Nee. Also das ist etwas, wo man definitiv ran muss. Man muss auch gucken, ob diese ganzen Beteiligungen von den Parteien und irgendwelchen Verlagen, Gesellschaften, Immobilienfirmen, ob wir das brauchen. Die ganzen Gesellschaften, die wir generell in Deutschland haben. Man muss ran an die Finanzierung der NGOs, man muss an so viel ran. Und man hätte plötzlich so viel mehr Geld übrig müsste weder Schulden aufnehmen noch Steuern erhöhen.
Die EZB hat ja vor kurzem auch ein Papier veröffentlicht oder einen Artikel veröffentlicht, wo sie scheinbar es für nötig halten, aus ihrer Sicht den Bitcoin zu kritisieren, was auch schon an für sich interessant ist. Aber da sind wir halt beim Thema Bitcoin. Also da habt ihr eine tolle Sache in letzter Zeit gemacht, Bitcoin im Bundestag. Werden wir auch alles verlinken in der Beschreibung. Wie ist es gelaufen?
Sehr gut, sehr gut. Und das Papier von der EZB kam genau an dem Tag heraus, wo wir unsere Veranstaltung Bitcoin im Bundestag hatten. Jetzt kann man sagen, das ist Zufall. Da uns einige EZBler folgen in unserem Twitter-Account, gehe ich davon aus, es ist nicht unbedingt Zufall gewesen. Ja. Die Veranstaltung selber war toll. Das war ein voller Erfolg. Ich gehe zu, als wir am Anfang die Einladung rausgeschickt haben und gesagt haben, wir machen das im Bundestag. Ich dachte, mal gucken, ob sich da ein oder zwei anmelden. Es waren über 200 Leute da. Es waren Bundestagsabgeordnete da, wobei ich mir gehofft hätte, dass da ein paar mehr kommen sind. Die haben aber eher ihre Mitarbeiter geschickt. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, Mitarbeiter sind im Bundestag wichtiger als die MdBs, weil das sind diejenigen, die uns beeinflussen. Die Initiative Bitcoin im Bundestag hätte es auch ohne meinen wissenschaftlichen Referenten Stefan Schlickerfert gegeben. Also deswegen sind die sehr, sehr wichtig und die waren da und zwar von allen Parteien. Es waren Referenten aus dem Wirtschaftsministerium da, aus dem Finanzministerium da. Das ist schon gut gelaufen und dann waren natürlich Plebs aus ganz Deutschland da, die sich angemeldet haben und eingeflogen sind. Das fand ich großartig und die Veranstaltung ging um 7 los, war kurz nach 9 fertig. Viele waren dann noch bis kurz vor Mitternacht da und der harte Kern hat bis 2 Uhr in meinem Büro durchgehalten. Also es war eine tolle Veranstaltung und es werden bisher andere Veranstaltungen folgen. Wir gehen bis in November, ich glaube, es sind noch 10 Veranstaltungen, die wir machen werden, inklusive Workshops. Hauptsächlich für MdBs und ihre Mitarbeiter, damit die einfach lernen, was Bitcoin ist und nicht glauben, es ist nur für Geldwäsche, Terrorismus und macht das Klima kaputt, weil das ist das, was sie tatsächlich glauben. Und da wollen wir dem ein bisschen entgegensetzen und ich hoffe gerade mit Workshops, wo wir denen mal eine Wallet aufs Handy installieren können und ihnen mal zeigen, wie einfach es ist, ein paar Satoshis hin und her zu schieben, dass sie dann ein bisschen neugieriger werden und wenn dann finanzpolitische Sprecher von der CDU sagen, hier, wir möchten Bitcoin im Prinzip in Deutschland unmöglich machen, dass dann andere Kollegen die Hand heben und sagen, aber wir haben da bei einer Veranstaltung was anders gehört. Und wenn diese Diskussion in Situationen losgeht, dann bin ich schon mal zufrieden, weil dann ist das sehr viel mehr als das, was wir im Moment haben.
Waren da Referenten von allen Parteien da? Also ja. Wirtschaftsministerium haben ja, glaube ich, die Grünen und das Finanzministerium die anderen Grünen, also die FDP. Und also waren da dann auch zum Beispiel von der SPD oder von den Linken auch Vertreter da?
Ja,
Wahnsinn. Spannend.
Also, wobei bei den Linken bin ich nicht ganz sicher, müsste ich nochmal nachfragen, aber ansonsten weiß ich, dass alle Parteien vertreten waren, auch teilweise mehrfach vertreten waren.
Das ist natürlich super spannend. Das hätte ich so ad hoc gar nicht gedacht, dass die sich dafür dann auch interessieren oder auch keine Kontaktschuld jetzt haben, weil du ja damals in der AfD warst, jetzt bist du fraktionslos.
Nee, nicht ganz. Also nicht ganz. Man hat schon gemerkt, dass sie sich manchmal nicht offiziell angemeldet haben, sondern so aufgetaucht sind. Und dann haben sie sich im Saal ganz nach hinten in die letzten Reihen gesetzt.
Oh, okay.
Das ist mir aber wichtig gewesen, dass ich dann bei dieser Veranstaltung klargestellt habe, mir ist die Privatsphäre sehr sicher. Und das ist auch das, was ich vor der Veranstaltung durchgegeben habe. Bitte keine Fotos, keine Videoaufnahmen von den Teilnehmern im Publikum. Und auch, wir haben das selber aufgenommen und es wurden auch Fragen gestellt. Und auch bei den Fragen werden wir dafür sorgen, dass die Fragesteller nicht erkennbar sind und entweder die Fragen neu einsprechen. Einfach damit die Mitarbeiter und die MDDs, die da auftauchen, sicher sein können, das kommt nicht nach draußen, dass sie da waren.
Okay.
Und ich glaube, das gibt ihnen auch die Sicherheit, dass sie bei den anderen Veranstaltungen durchaus auch teilnehmen können, ohne von der eigenen Fraktion oder von den Wählern oder von, ich weiß nicht was, von einem aufgebrachten linken Mob dann plötzlich angegangen worden zu sein, weil sie bei der Quota bei einer Veranstaltung hocken oder sich überhaupt mit dem Thema Bitcoin beschäftigen.
Der Aspekt der Freiheit bei Bitcoin ist einer, der, glaube ich, besser ankommt bei tendenziell links ausgerichteten Menschen. Das ist bei uns natürlich hier und leider auch mit dem steigenden Kurs der wirtschaftliche Aspekt meistens im Vordergrund. Aber da gibt es, gerade wenn man Entwicklungsländer betrachtet, wo Menschen ja nicht unbedingt sich auf einem vermeintlich stabilen Finanzsystem verlassen können, ist das, glaube ich, ein essentiellerer Aspekt, der da ankommen kann. Betont ihr das auch oder wie sind die Inhalte gestaltet?
Ja, also wir haben zu verschiedenen Kernthemen jeweils die Vorträge. Wir werden einen Abend haben, der sich nur dem Thema Bitcoin-Mining und Energie widmet, wo dann im Prinzip die Grünen angesprochen werden, ja, wenn sie wollen, dass eine vernünftige Energiewende funktioniert und die Stromnetze stabilisiert werden. Sollen sich mit dem Thema Mining beschäftigen, wie man das da einsetzen kann. Dann haben wir ein Thema tatsächlich zum Thema Dritte Welt, zu den D-Bank, die Leute, die keinen Zugang zu Banken haben, zu Bargeld, zu den Menschenrechtsorganisationen. Ich habe mit Alex Gladstein von der Human Rights Foundation gesprochen, der mir ganz interessante Sachen erzählt hat, wie Frauen in Afghanistan Bitcoin benutzen oder in allen Regimen sich diese Menschenrechtsorganisationen mit Bitcoin finanzieren. Ich habe in Lugano die Assange Family kennengelernt. Auch die sammeln das ja über Bitcoin die Spendengelder ein. Und wissen ganz, dass viele Leute in Deutschland nicht, das wird auch nicht erzählt. Und das ist etwas, was jetzt eine SPD, eine Linke natürlich interessieren müsste eigentlich. Und so in der FDP, wenn sie denn noch freiheitlich wäre, wird sich mit dem Freiheitlichen und mit dem Geldsystem natürlich auch das. Wir haben einen Abend mit der österreichischen Schule. Das wäre was, womit man sich beschäftigen könnte. Und so gibt es halt verschiedene Themenabende, dass sich die Fachpolitiker jeweils einen Abend auspicken können, wo sie dann hingehen, weil das tatsächlich sie direkt betrifft.
Und bei den Themenabenden ladet ihr dann Experten ein, also wie jetzt beispielsweise den Roman zu Bitcoin auf der Auftaktveranstaltung?
Ja, also es bringt ja nichts, dass ich das mache, weil ich sage auch immer, ich habe Bitcoin verstanden, ich habe die Idee verstanden. Ich habe keine Ahnung von der Technik dahinter. Wenn wir tiefer einsteigen, dann bin ich sofort raus. Ich glaube aber, man muss das auch nicht machen. Man muss nicht alles bis ins Letzte verstanden haben, um zu verstehen, wieso es gut für die Gesellschaft ist und gut für die Politik ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das bringt ja nichts, wenn ich oder mein Referent das mache. Wir holen uns wirklich einen Bitcoin-Experten in den Bundestag. Auch das war nicht einfach. Also wir waren lange im Gespräch mit all den Experten, die jetzt tatsächlich kommen werden, weil die sich natürlich auch gedacht haben, was hat das für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen, wenn ich in den Bundestag gehe, wenn ich Bitcoin plötzlich politisch werden lasse, in Anführungszeichen, weil Bitcoiner generell wenig mit Politik am Hut haben. Was hat das für Auswirkungen, wenn sie tatsächlich bei der Quota auftauchen? Ne? Ex-AfD, auch das. Völlig verständlich. Es hat gedauert, bis wir das hinbekommen haben, aber jetzt haben wir zum Glück eine ganze Menge Leute, die bei uns auftreten werden und ich bin total glücklich darüber, dass sie kommen und weiß, dass das spannende Veranstaltungen werden.
Würde mich aber wirklich tatsächlich interessieren, jetzt nochmal Lugano, Plan B Forum und Bitcoin im Ländle.
Ja.
Finde ich echt interessant. Bist du dann da alleine eingeladen und worüber sprichst du? Also Themen?
Also es ist tatsächlich meistens Bitcoin im Bundestag, weil also in Lugano war es Bitcoin und die Politik. Da war ich mit Samuel Kullmann auf der Bühne. Das ist ja der Schweizer Kollege aus dem Berner Parlament, der das Bitcoin in der Schweiz sehr weit nach vorne bringt. Mit dem Samson Mao zu sein. Samson Mao ist im November bei uns in Bitcoin im Bundestag und hält da auch einen Vortrag. Und ich nehme an, das wird dieses Jahr genauso sein, dass es wieder um das Thema Bitcoin und Politik geht, weil man kann, auch wenn die Bitcoiner das gerne hätten und sagen würden, das nicht mit der Politik in Ruhe, man kann es nicht mehr ausblenden. Angesichts der Pläne der Europäischen Union, angesichts der Ideen, die die Parteien in Deutschland haben, Bitcoin-Mining schwierig zu machen, das Bezahlen mit Bitcoin zu erschweren. Also jetzt war ein Antrag im Bundestag oder ein Gesetz sogar im Bundestag von der Bundesregierung, die anonyme Kryptozahlungen unmöglich machen möchten. Das geht nicht, dass die Bitcoiner sagen, es interessiert uns alles nicht. Das mag für die Hardcore-Bitcoiner, für die Nerds kein Problem sein, wenn eine Bundesregierung sagt, wir verbieten es quasi, weil die immer noch wissen, wie man Bitcoin trotzdem benutzt. Aber wir möchten ja, dass es in der breiten Masse ankommt. Und dementsprechend muss es uns interessieren, dass diese Gesetze und diese Ideen gar nicht erst Realität werden. Und dementsprechend müssen wir uns als Community einsetzen und dafür sorgen, dass der Druck auf die Politiker dementsprechend erhöht wird und da so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man Politiker auch ansprechen kann, dass man da auch Termine machen kann mit ihnen in den Wahlkreisen, dass man mit ihnen über Themen reden kann, die einen bewegen und sich nicht abwimmeln lassen und ihnen klar machen, da hängt nicht nur meine Stimme dran, sondern eine Stimme von meinem gesamten Freundeskreis. Und das ist wichtig, dass die Bitcoiner das verstehen. Bitcoin ist kein Teil der Politik, aber sie sind es. Das gab es jetzt gerade erst so ein gutes Interview, was ich gehört habe. Und das ist wichtig. Und das ist auch das, worauf ich hinarbeite.
Das ist dann das Thema in Lugano auch wieder dieses Jahr oder war das nur das letzte Jahr?
Letztes Jahr war das eben der Auftrag quasi, wieso es wichtig ist, in die Politik zu gehen. Dieses Jahr werden wir, denke ich, ein bisschen darüber berichten, was denn unsere Erfahrungen sind, weil tatsächlich, und das freut mich besonders, hören ganz, ganz viele Bitcoiner auf den Ratschlag, dass man sagt, redet mit euren Bundestagsabgeordneten, redet mit euren Europaabgeordneten. Wir haben ja auf unserer Bitcoin im Bundestag-Website einen Antrag gestellt. Jetzt bin ich fraktionslos, ich darf diesen Antrag im Bundestag nicht mehr stellen. Deswegen haben wir jetzt mal alles zusammengeschrieben, was unsere Ideen wären, was man machen müsste in Deutschland, um Bitcoin einzuführen quasi. Und Bitcoin, dass man Steuern in Bitcoin zahlen kann, dass man guckt, was müssen wir für rechtliche Voraussetzungen haben, damit man es tatsächlich hier als Währung und als Currency einführen könnte, dass man das Bitcoin-Mining nutzt und so weiter und so fort. Und diesen Antrag haben wir auf die Website gestellt und gesagt, jede einzelne Partei im Bundestag kann sich bedienen. Sie kann es eins zu eins kopieren, sie kann es so in den Bundestag bringen, sie kann es als Inspiration nutzen, kann egal was. Es gibt Bitcoiner, die drucken sich diesen Antrag aus, machen einen Termin mit der Bundestagsabgeordneten oder den Bundestagsabgeordneten, gehen mit dem Antrag hin, schieben den über den Tisch und sagen, was sagen sie denn dazu? Okay. Und dann habe ich aus Berlin gehört, dann kam dann die Antwort, kenne ich mich nicht aus. Und dann meinte der Bitcoiner, kein Problem, ich komme in 4 Wochen wieder. Bis dahin haben wir jetzt ja Zeit, sich da einzulesen. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man einen Bundestagsabgeordneten dazu bringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dass man da wirklich persönlich auftaucht, keine E-Mails schreibt, keine Telefonate macht, persönlich auftaucht und ihnen klar macht, willst du gewählt werden? Ich habe hier ein Thema. Es geht immer nur um Wählerstimmen, es geht um nichts anderes. Und dann bewegen sie sich.
Apropos persönlich auftauchen, ich glaube, du hast gesagt, du bist auch in Bitcoin im Ländle im Sommer vor Ort und da hoffentlich sehen wir uns da auch persönlich. Ich hoffe, ich schaffe es auch dahin.
Schön, das ist Ende Juni. Ja, ich sollte letztes Jahr schon hingehen und dann bin ich leider krank geworden, aber dieses Jahr freut mich ganz besonders das auf und nachdem er jetzt in El Salvador rumspringt, hat er bestimmt eine Menge zu erzählen, wie es denn da so war.
Ja.
Es ist ganz lustig. Ich habe gerade vorhin auf meiner Bundestags-E-Mail eine Anfrage bekommen für einen Podcast, einen Bitcoin-Podcast in El Salvador.
Cool. Das,
habe ich auch gedacht. Jetzt haben wir es erreicht. Wenn wir in El Salvador angekommen sind mit unserer Initiative, haben wir es erreicht. Aber ich bin da auch nicht alleine. Also ich nehme den Stefan Schmidt mit. Der ist ja maßgeblich an dieser Initiative beteiligt. Ja. Und der ist überall dabei.
Und wer nicht warten will bis dahin, dass ich glaube, es gibt beim Roman Reher, beim Blocktrainer, einen Podcast, was ihr vor ein paar Monaten aufgezeichnet habt, werden wir auch verlinken. Da kann man sich auch sich mal den Stefan Spitt, glaube ich, nochmal anschauen. Genau,
perfekt. Genau. Und die Veranstaltung, von, die jetzt im Bundestag war, die sollte in 1 bis 2 Wochen online gehen. Und dann kann man dann sehen, was da besprochen worden ist und was Roman und Christian Kläger dann dort so erzählt haben. Es war ein wirklich, wirklich guter Vortrag von beiden.
Perfekt.
Wow, vielen Dank auf jeden Fall für dein Engagement im Bundestag und mittlerweile dann auch weltweit. Und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr gerne. Danke euch für die Einladung.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf mises.de.org.